bleibt nur noch zu sagen, danke.
In unserem geistlichen Leben mit Jesus haben wir den größten Kampf auszufechten. Darf ich vorstellen? Das Ego. Aber keine Sorge, ich will euch jetzt nicht an euer Ego. Nur, so fängt das immer an. Das Ego, das Ich. Was ist das? Wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du da? Ist es das, was wir sind? Nein, es sind nur eigentlich die äußere Verpackung, die durch Eitelkeit gestylt wird. Unser Ego kleidet uns. Dabei ist das Ego eine Vorstellungswelt, das Bild, das wir von unserer Gesamtheit haben. Es ist unsere Eigendefinition. Wir definieren uns Tag für Tag, indem wir uns sagen, wir sind so. Wir lernen dazu, verändern uns, werden reifer, machen vielleicht die alten Fehler nicht mehr und gehen Schritt für Schritt in der Ich-Definition. Und diese Ich-Definition ist hinterlegt in einem Archiv. Und wo? In Ordnern und Sicherheitsdateien in unserem Gehirn und natürlich in unserem Nervensystem. Ja, da steckt unser Ego innen, hier drin. Wer will sich schon verlieren? Wir möchten unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen, unser Ich doch nicht verlieren, oder? Es steckt so viel Arbeit darin und wir sind vielleicht auch stolz darauf. Und das mühsam erworbene Ich soll einfach ausgelöscht werden? Schade, oder? Denn unser Ich ist nur eine andere Welt, eine Vorstellungswelt, die uns oft, nein, viel zu oft, eigentlich immer im Wege steht. Leider nehmen wir in unserem Leben viel zu oft die Zügel in die Hand. Wie oft hast du die Züge selbst in der Hand? Unser Ich lenkt leidenschaftlich gerne. Ist das bei euch auch so? Wir füttern dieses stolze Wesen, indem wir Entscheidungen selbstständig treffen und Meinungen hartnäckig vertreten. Wir denken zuerst an uns. Ich. Ich habe recht. Nur meine Auffassung ist richtig. Das Problem ist, dass wir uns selbst nicht lenken können und wir können auch keine Ruhe finden, solange unser Ego nicht gezähmt ist. Das eigene Ich ist der Feind, den wir am meisten fürchten müssen. Und wir meinen, dass die Anfechtungen und die anderen schuld sind. Oh nein! Das Problem aber sind nicht die Anfechtungen, die Umstände oder die Menschen, die uns begegnen, denn sie sind nur Hilfsmittel von Gott für unsere Charakterreinigung. Sie sind nicht unsere Feinde, sie sind auch nicht der Kampf. Der Kampf richtet sich gegen unser eigenes Ich. Dieser Krieg ist gewaltig, weil er an die Wurzeln des Egos geht. Unser Problem ist die Selbsttäuschung, die Selbstgerechtigkeit und der Egoismus. Nur wegen diesen dreien ist das Ego so zäh. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen in Jeremia 17,9. Jeremia Kapitel 17, Vers 9. Wo steht: Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und über die Selbstgerechtigkeit lesen wir in Lukas 16,15. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr seid's, dass ihr euch rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Und über den Egoismus lesen wir in Obadja 3. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Egoismus ist also die Wurzel unserer Probleme. Der Egoismus ist es, der uns zu Selbstbetrug und Selbstgerechtigkeit verleitet. Und die Selbstliebe ist die Wurzel. In Johannes 15,5 sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nur wenn wir von den Wurzeln des Egoismus getrennt sind und in Jesu Wesen eingepflanzt sind, wachsen Früchte. Wenn wir uns nicht von dem Egoismus trennen und in Jesus eingepflanzt sein wollen, werden die Wurzeln des Egoismus stärker und wachsen in der Tiefe fest. Sind wir bereit, all unsere Selbsttäuschung, Selbstgerechtigkeit und Eigenliebe loszulassen? Wie oft sagt Jesus zu mir, wenn ich mit einer Versuchung kämpfe und mein Herz sich trotzig verhält: Halt, Angie, lass dein Ich los, lass es endlich los. Und wie oft sagt Jesus zu dir: Lass dein Ich los. Wenn wir mit einer Versuchung kämpfen, ringt unser Herz. Wir rechtfertigen uns, weil unsere Gefühle verletzt worden sind. Wegen unserem Egoismus und weil wir uns selbst kontrollieren wollen, meinen wir uns besser zu fühlen, wenn wir unseren Gedanken freien Lauf lassen. Wie oft passiert es uns, dass wir Menschen verletzen? Lieblose, unfreundliche, egoistische Worte kann ich jedoch niemals zurückholen. Wenn ich jemanden verletzt habe, kann ich sie nie mehr aus den Gedanken desjenigen löschen, den ich beschimpfte. Nie, nie mehr kann ich sie mehr auslöschen. Und da kommen in Situationen Gedanken, die nicht gut sind. Lass dabei die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, unausgesprochen. In Galater, ich lade euch ein mit mir, Galater, Kapitel 6, Vers 7 bis 8 aufzuschlagen, wo es heißt: Was ein Mensch sät, das würde er auch ernten. Denn wer aus sein Fleisch sät, wird von seinem Ego Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Für das Ego steht hier das Wort Fleisch. Gemeint ist der auf sich selbst bezogene Mensch. Paulus sagt, das sind Menschen, die so wörtlich ständig die Nase rümpfen. Sie halten sich für etwas Besseres, weil sie gläubig sind, weil sie besser sind als andere. Aber das ist nicht Gottes Geist. Warum lassen wir nicht zu, dass unsere egoistischen Pläne und Absichten von Gottes Plänen und Absichten durchkreuzt werden? Jesus sagt doch: Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selbst denken. Er muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir folgen. Aber was nützt es, wenn Gott unsere Absichten und Pläne durchkreuzt und wir vor Wut und Ärger fast platzen? Und was nützt es, wenn sich unsere Wege dauernd kreuzen, aber wir nur oberflächlich miteinander umgehen? Wir können aber mit unseren egoistischen Problemen, mit unserer Haltung zu Jesus kommen und ihn bitten, uns davon zu heilen. Er wird uns an seine Hand nehmen und uns helfen. Erlebt ihr täglich kleine Kämpfe, in denen das Ego die Hauptrolle spielt? Ich, ja. Wir widersprechen jemanden hartnäckig, obwohl wir tief im Inneren wissen, dass unser Gesprächspartner recht hat. Aus irgendeinem Grund leisten wir Widerstand gegen seine Argumente. Und da hat das Ego wieder seine Oberhand. Wenn das Ego kämpft und ein Streit ausbricht, gehen alle logischen Argumente den Bach runter. Erlebt ihr das oft? Der Streit verwandelt sich in einen Kampf zwischen Egos. Ja, und das Ego kann Geschichte machen. Millionen haben ihm ihr Leben geopfert. Das Ego hat Familien zerstört und Herzen gebrochen. Das Ego ist die Hauptursache für Krieg, Hunger, Armut und Mord und für alle Verbrechen. Sind wir nicht auch manchmal unbeherrscht und ungeduldig? Aber was können wir tun? Ja, alles, was wir tun können, ist zu lernen, das Ego in Schach zu halten. Es verlangt einen schmerzlichen Abschied von den Illusionen, die wir von uns gemacht haben. Wir sind mit unseren Idealbildern und unseren Illusionen oft so zusammengewachsen, dass es wirklich eine Last bedeutet, das Kreuz zu tragen. Wir können aber uns vom Heiligen Geist verwandeln und heilen lassen, wenn wir es zulassen. Jesus möchte nicht, dass wir uns verbiegen und aus eigenen Stücken kämpfen. Nein, Jesus möchte, dass wir inneren Abstand von unserem Ich bekommen. Wir sollen uns nicht vom Ego beherrschen lassen. Der Mensch kann vollkommen von Ego beherrscht werden. Er ist sich dessen aber nicht bewusst. Aber Beobachten und Verstehen der Emotionen und Gefühle kann diesen Zustand also verändern. Denn wer immer nur um sein Ego, ich, kreist, der steht ständig unter Druck, sich beweisen zu müssen, zu imponieren und im Mittelpunkt zu stehen. Viele meinen, wer sein Ego lebt, der würde damit das Leben gewinnen. Aber in Wirklichkeit verliert er es. Er kreist nur um sich, kennt keine Gemeinschaft. Weil wir Meister darin sind, uns mit unseren Maschen und Tricks Liebe zu verdienen. Und das merken wir doch gar nicht mehr. So sehr ist es uns in Fleisch und Blut übergangen, nicht wahr? Gottes Liebe ist die größte Bedrohung, die sich unser Ego vorstellen kann. Gott möchte uns, ja dich, verwandeln. Aus einer Raupe wird bekanntlich ein schöner Schmetterling. Aber das mag unser Ego nicht. Mit streng dich an kann es umgehen. Sei gefälligst ein besserer Mensch, das spornt es an. Aber ein Schmetterling zu werden, macht ihn Angst. Darüber hat es nämlich keine Kontrolle. Denn keine Raupe verwandelt sich selbst. Es wird ihr geschenkt. Und das ist wieder gegen unsere Intuition. Unser Ego hasst es, loszulassen. Es wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Und das merken wir täglich. Unsere Intuition dreht durch. Ansehen, Vermögen, Erfolg, das sind die Begriffe, in denen sie denkt. Es ist umso schwieriger, sein Ego loszulassen, wenn das Ego im goldenen Käfig sitzt. Menschen in einem alten, normalen Käfig haben weniger zu verlieren, sind auch weniger von sich geblendet. Wer schwach ist, sucht eher nach Gott. In Philipper Kapitel 2, 3 bis 5 lesen wir: Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit, seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Ein anderes Wort, mit dem Paulus Egoismus beschreibt, ist Eitelkeit. Der Eitle will immer die Nummer eins sein. Aber ich brauche euch nichts sagen, ihr kennt dies bestimmt aus eurem Alltag und in eurem Umfeld. Und was passiert, wenn wir nicht aufpassen? Ja, es packt uns der Egoismus, wir fahren die Ellbogen raus und schon soll sich wieder alles um unser Ich drehen. Aber Egoismus tarnt und verstellt sich häufig so gut, dass wir unseren eigenen Ego nicht selbst erkennen, auch ich nicht. Wir müssen daher wissen, Egoismus gehört immer zu Ursünden, wie auch der Stolz, egal ob wir ihn bei uns selbst oder bei anderen entdecken. Wir brauchen daher Jesus, zu ihm dürfen wir kommen. Er vergibt uns nicht nur, sondern reinigt uns von unserem Egoismus. Erforsche dein Herz und deine Gedanken im Licht von Gottes Wort und hinterfrage alle Handlungen deines Lebens. In Hesekiel 36, 26 lesen wir: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Wir müssen wissen, wer sein Leben ordnen will, wird mit dem eigenen Ego konfrontiert werden. Und wie oft hören wir, ich bin der Größte. Das Ich muss entthront werden. Und das ist echte Herzensarbeit. Ich muss also das Ruder an Gott abgeben. Die Vernunft soll über alte Gewohnheiten und Gefühle herrschen. Ihr kennt bestimmt die Tage, wo alles trübe aussieht und du jedes Wort in den falschen Hals bekommst. Solche Tage gibt es oft, oder? Wie oft sind wir verletzt oder gekränkt und schwelgen uns in Selbstmitleid? Und was passiert? Wir werden immer unglücklicher und konzentrieren uns auf die Fehler anderer und denken, dass wir das Recht haben, uns so zu fühlen, weil wir gekränkt worden sind. Natürlich wissen wir, dass es so nicht so richtig ist. Aber ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, so zu empfinden? Unsere Entscheidung soll sein, dass wir Gott unsere Traurigkeit und Gekränktheit unterwerfen sollen und natürlich mit ihm zusammenarbeiten. Merke also, Herzensarbeit ist im Grunde wie Hausarbeit. Wenn du dich mit deiner Willenskraft verändern willst, ohne dass du dich von Gott verändern lassen wirst, schaffst du es nicht. Aber wollen wir das wirklich? Sein Ego, sein Ich zurückstellen? Aber wie schaffen wir es, unseren Willen im Einklang mit Gottes Willen zu bringen? Es bedeutet, ich muss mich selbst zurücknehmen. In Ellen G. White, in Schritte zu Jesus, steht, der Kampf gegen das eigene Ich ist der größte Kampf, der jemals angefochten wird. Sich selbst hinzugeben, alles dem Willen Gottes zu übergeben, kostet Überwindung. Aber erst wenn die Seele sich Gott unterwirft, kann sie zur Heiligkeit erneuert werden. Und in Frühe Schriften auf Seite 104 schreibt Ellen G. White: Viele, die den Namen Christi bekennen und auf sein baldiges Kommen warten, wissen nicht, was es heißt, um Christi Willen zu leiden. Ihre Herzen sind nicht durch die Gnade besiegt worden. Das eigene Ich ist nicht tot, wie er sich oft auf verschiedene Weise offenbart. Gleichzeitig erzählen sie, dass sie Prüfungen erleiden. Aber die Hauptursache ihrer Prüfungen ist ein trotziges Herz, wodurch das eigene Ich so empfindlich wird, dass es sich oft beleidigt und gekränkt fühlt. Wir kennen in der Bibel einen Mann, Jakob. Jakob hatte alles erreicht, wovon er geträumt hat und wofür er so hart gekämpft hat. Er hatte den Erstgeburtssegen bekommen, die Frau geheiratet, die er liebte, und sogar noch eine dazu bekommen, viele Kinder und großen Reichtum sich angehäuft. Er hatte also Liebe, Erfolg und Geld. Aber was er nicht hatte? Frieden in seinem Herzen. Denn er war voller Angst. Der Grund für seine Angst lag nicht in Esau, sondern in Jakob selbst. Es war sein ungelöstes Sündenproblem, Jakob war nämlich ein Egoist. Er hatte nicht nur seinen Bruder, seinen Onkel und seinen Vater betrogen. Nein, Jakob hatte mit ganzer Kraft für sein eigenes Ziel gekämpft. Er hatte alles für sich und für seinen eigenen Vorteil getan. Deswegen war er nicht glücklich. Und wie half Gott diesen verzweifelten Jakob? Ja, in jener Nacht am Jakob kämpfte ein Mann mit Jakob. Es war der Herr selber. Es war ein harter Ringkampf, durch den Jakob seine Schwachheit anerkennen sollte. Aber Jakob leistete erbitterten Widerstand und ließ sich nicht niederringen. Schließlich schlug Gott Jakob auf das Hüftgelenk, sodass er später humpelte. Auf diese Weise zerbrach Gott das starke Ego von Jakob. Jakob musste durch das schmerzhafte Training Gottes anerkennen, dass er ein schwacher Mensch, ein hilfloser Sünder war. Und was geschah? Von da an änderte sich Jakobs Kampfrichtung. Auch wir müssen manchmal zuerst von Gott geschlagen werden, bevor wir unseren hartnäckigen Stolz aufgeben. Jakob wurde demütig und erkannte seine egoistische und betrügerische Innerlichkeit. Das wahre Glück des Menschen kommt nicht von Haben, sondern vom Sein. Aber wie können wir dann zu einem neuen Menschen werden? Wir müssen vor Gott stehen und mit Gott ringen. Wir brauchen Gottes Veränderung. Auch wenn dieser Kampf schwer ist, wir vielleicht sogar wie Jakob anschließend hinken werden. Obwohl wir viele Fehler gemacht haben, obwohl wir Gott oft vergessen und nur für unser eigenes Ziel gelebt haben, ist Gott uns treu. Wenn wir Jakob anschauen, dann können wir erkennen, dass er am Ende seines Lebens ganz verändert war. Ohne die Übergabe unseres Willens an Jesus können wir nicht errettet werden, weder jetzt noch in der Zukunft. Unter seiner Leitung wirst du genau die Veränderungen herbeiführen, die du in deiner Situation brauchst. Wie oft gebt ihr eure Zweifel und Ängste an Gott ab? Satan flößt uns Zweifel ein. Er will uns einschüchtern und entmutigen. Ihr müsst wissen, Satan gibt nicht auf. Wir öffnen jedes Mal dabei Satan die Tür. Er wühlt immer wieder unsere Emotionen auf. Er will, dass wir uns von Gott lossagen. Er will uns einreden, dass wir Gott nicht brauchen und Gott auch nicht unsere Gebete erhört. Aber das dürfen wir nicht zulassen. Wir betreten das Schlachtfeld und begeben uns vertrauensvoll in Jesus' Hände. Unsere Ängste kann nur Jesus bewältigen. Wir sind hilflos und müssen uns auf ihn verlassen, auf ihn vertrauen. Wahrhaftig vor Gott zu kommen, ist echte Arbeit am Herzen. Und du besiegst dein Ego mit Jesus. Nur mit Jesus. Ja, und das kostet viel Opfer. Aber Frieden in unserem Herzen. Sträuben wir uns nicht vor Veränderungen, die unsere Wünsche durchkreuzen? Wie sieht aber die Wirklichkeit aus? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es kommt vor, dass du dich unverstanden fühlst, dass man dich gekränkt hat und du dich verletzt fühlst in deinem Ego. Du ziehst dich beleidigt und enttäuscht zurück und pflegst deine Depressionen. Ja, es soll sogar vorkommen, dass du sie Wochen oder Monate pflegst und aus deinem Kummer nicht mehr rauskommst. Und ihm auch nicht entrinnen kannst. Gut, du kannst dein Leben damit verbringen, nach Lösungen zu suchen. Allerdings ist das reine Zeitverschwendung. Alle Antworten, die du brauchst, und die Lösung ist Jesus. Niemand außer dir selbst vermag dich traurig zu machen. Ob es sich nun um einen Verlust handeln mag oder eine Kränkung. Du selbst bist es. Du bist derjenige, der traurig ist. Es kommt nämlich aus dir und ist in dir. Wichtig ist zu wissen, wir machen uns abhängig von anderen Menschen, wie wir uns fühlen. Ist dies euch schon mal bewusst geworden? Wir machen uns abhängig von anderen Menschen, wie wir uns fühlen. Versuche nicht, die Fehler, welche du begangen hast, oder die Kränkungen, die du scheinbar ertragen musstest, einem anderen in die Schuhe zu schieben. Niemand kann dafür verantwortlich gemacht werden, was du glaubst oder welche Entscheidung du triffst. Man möchte, dass der andere für einen da ist, gebraucht werden, im Mittelpunkt stehen. Das Ego ist niemals befriedigt, eben deshalb, weil es nicht die Verantwortung für sein eigenes Glück übernimmt. Aber sobald wir Jesus unseren Willen übergeben, sind wir mit Gottes Willen überein. Mit Jesus braucht sich unser Ich nicht zu rechtfertigen. Es braucht sich auch nicht zu wehren, macht auch keine Vorhaltungen und zieht keine Konsequenzen gegen Widersacher. Unser Ego wird sich zwar noch lange, sehr lange Zeit wehren, bis es besiegt ist, aber es wird besiegt werden. Die Liebe aber zu Jesus ist die einzige Kraftquelle, welche unser dahinsterbendes Ego ersetzt und uns zu überwindern macht. Es ist das Ego bzw. dessen unerfüllte Wünsche, welche uns unzufrieden und oft auch des Lebens überdrüssig macht. Hier ist ein ganzes und totales Absterben des Egos erforderlich. Und immer wieder regt es sich dann auf und will wieder wachsen und stärker werden. Erst dann, wenn unsere Seele bewirken kann, dass das Weltliche mit all seinen Begierden, Leidenschaften und Gewohnheiten nichtig wird, dann ist das Ego auf dem sicheren Weg in die Gruft. Die Weltliebe und das, was ihr folgt, der Hochmut, der Eigensinn, der Neid, der Eifer und alle Tugenden Satans, lassen uns nicht wachsen. Ich nehme mich selber mit. So schön der Neuanfang auch ist, ich werde mir selbst wieder begegnen. Die Antwort Jesu ist Salz in unserem Leben, aber auch Salz in unseren offenen Wunden. Bist du bereit für diese Reinigung? Bist du bereit für das Geschenk des Lebens? Ja? Und was sagt Jesus? Lass alles los, stell es hinten an. Nimm ihm alle Wichtigkeit. Vergiss, ob du es gut oder schlecht findest, richtig oder falsch, schön oder hässlich. Wenn du mit mir ins himmlische Reich gehst, dann ist das alles völlig unwichtig. Jesus sagt, lass dein Ich los. Wie bitte? Wie bitte? Ich soll mein Ich loslassen? Aber das ist doch mein Leben, mein Leben. Ja, das sagst du ja auch zu Recht. Aber das bin doch ich. Was bleibt denn da noch von mir übrig, wenn das alles unwichtig ist? Nichts. Aber bei Risiken und Nebenwirkungen liest bitte die Bibel. Amen.
Vielen Dank für deine Ausführung. Wir singen nun zum Abschluss der Predigtstunde das Lied 277 aus der Quelle.
Thank you.
Himmlischer Vater, du bist unsere Stärke und unser Schild. Dein Frieden ist der wertvollste Schatz. Wenn wir dir unser Leben anvertrauen und dir übergeben, führst du uns und ebnest uns den Weg. Du erneuerst unser Denken und möchtest, dass wir immer auf dich schauen. Doch wie oft schweifen wir mit unseren Gedanken ab oder verlieren dich aus den Augen, besonders bei Versuchungen. Aber du gibst nicht auf und gehst uns nach und klopfst an unsere Herzenstür. Denn du kennst die Tiefen unseres Herzens und liebst uns, auch wenn wir noch so klein sind in unserem Glauben. Du möchtest, dass wir in unserer Schwäche zu dir kommen, denn du bist das Licht. Danke dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. In Jesu Namen danken wir dir. Amen.
Amen. So, und zum Abschluss des Gottesdienstes singen wir das Lied 69 und bilden dazu vielleicht einen Kreis. Ne? Das wollte ich jetzt ja machen.